So. Also wir waren da bei dem Punkt, dass ich sage, wenn das, wie kann ich also jetzt nur dieses Verhältnis denken? Und dann ist da ein Theologe, der Arius, ist auf die Idee gekommen, ich gucke mir mal an, wie das in dem Buch der Weisheit heißt. Da heißt es nämlich im Buch der Sprüche, also es gibt ja mehrere Weisheitsliteratur, zum Teil nur Hebräisch und dann zum Teil auch nur Griechisch. Und im Buch der Sprüche redet die Weisheit selber und sagt, der Herr hat mich geschaffen am Anfang seiner Wege vor seinen Werken in der Urzeit. Und das war mir überhaupt nie bewusst geworden, das ist mir erst bewusst geworden, ich glaube vor 2 Jahren oder war es einem Jahr, dass das im Lesejahr C, nämlich in der katholischen Kirche, wird das wirklich am Dreifaltigkeitssonntag als Text gelesen. Ich denke, ich höre nicht recht. Denn der Arianismus kommt ja gerade nicht in Frage. Denn da geht es ja los, der Herr hat mich geschaffen am Anfang seiner Wege, sagt die Weisheit. Also ich bin das erste Geschöpf und war schon immer mit dabei bei der anderen Schöpfung und ich bin gern bei den Menschen. Das bietet sich an. Und das hat man gedacht, aha, so könnte man Jesus interpretieren. Und dann hat Hieronymus in einem berühmten Satz geschrieben, der Erdkreis seufzte auf und stellte staunend fest, dass er arianisch geworden war. Weil tatsächlich, also die Kaiser fanden das toll, ein Gott, ein Kaiser, ein Volk, das ist politische Theologie, den Königen hat das gefallen und so haben die Leute gesagt, das kann man auch denken und sich vorstellen, sodass der größere Teil der Christen damals dann arianisch war. Es blieb der Papst übrig und noch eine Handvoll von Bischöfen. Und die Kaiser waren ganz dafür, für diesen Arianismus, also dass er eben ein Supergeschöpf ist, Jesus ein Supergeschöpf ist. Und es ging dann eine ganze Weile hin erstmal, bis ich das durchgeklärt hatte und dann eben dann diese berühmten Texte dann von großen Konzilien kamen, wo es eben dann heißt Gott von Gott oder im Griechischen heißt es Gott aus Gott und Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Also extra nochmal ausgeweitet, damit klar ist, hier ist jetzt mit Sohn Gottes nicht gemeint, er ist ein besonders gottnaher Mensch. Sowas hat sicher der Hauptmann gemeint, der das unter dem Kreuz sagt. Das haben sie ja sowohl im Markus-Evangelium wie im Matthäus-Evangelium, dass nach dem Tod Jesu dann der Hauptmann da sagt, der Chef von den Soldaten dort, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Und da war natürlich nicht gemeint jetzt hier Sohn Gottes, wie nachher die Christen das meinen mit Trinität, sondern die meinten ein Mensch, der besonders Gott gehört und besonders nahe steht. So wie Israel, der Sohn Gottes genannt wird und die Könige Israels Sohn Gottes genannt werden oder so. Das hat also einfach die Bedeutung der größeren Gottnähe zunächst mal. Nicht? Und da würde das ja auch reinpassen mit dem Arius da, diese Lösung. Nicht? Aber die Christen haben sich damit nicht zufrieden gegeben und haben gesagt, das ist eigentlich nicht gemeint. Und warum reicht das nicht? Am Anfang haben auch die Kirchenväter zum Teil so gedacht. Also man kann zum Beispiel bei Irenäus von Lyon lesen, dass der Sohn der rechte Hand und der Heilige Geist die linke Hand von Gott Vater ist. Also sind alle so Versuche, um da am Anfang zurechtzukommen. Was ist uns da begegnet in diesem Mann? Ich wiederhole es nochmal, der uns das Vater unser beibringt, uns nicht mit uns betet. Nicht? Wo stehen wir da eigentlich? Und haben da gesucht, um das irgendwie klar zu bekommen, worauf das hinausläuft. Und dann sagt man ja oft, das ist also dann eben ein Geheimnis und da kommen wir nicht weiter. Vor allen Dingen, wenn man unter Geheimnis versteht, Rätsel, man kann es gar nicht verstehen oder so ähnlich. Das ist leider so ausgeprägt bis heute und dann kamen immer Anfragen dran, dann haben die Theologen versucht, das ein bisschen zu erklären und dann wird das dann eben so eine höhere Mathematik, dass damit eigentlich niemand umgehen kann. Und dann entsteht im 12. und 13. Jahrhundert in Paris diese Wanderlegende von so einem Theologen, der so über so Sachen nachdenkt und dann sieht er dort ein Kind am Ufer. Und das schöpft da Wasser, also in einer Sandgrube. Sagt, was machst du denn? Ich schöpfe da das Wasser in die Grube. Und dann sagt der Gelehrte, ja, aber das geht doch gar nicht. Und dann sagt das Kind, ja, und du willst die Dreieinigkeit begreifen? Und dann ist das Kind verschwunden. Das ist also erstmal im 12. Jahrhundert da in Paris entstanden, aber ist dann immer auf den Augustinus angerannt worden, sodass sie also viele Bilder sehen von Augustinus, zum Beispiel in Halle, in der großen Kirche, nicht in der Zweitürmchen, die da am Marktplatz steht, so ein bisschen weiter weg, da diese weiße Kirche, da ist auch nochmal ein großer, an der Kanzel, ein Augustinusbild, dann ist dann unten auch das Kind, das da das Wasser schöpft oder so. Augustinus wird dargestellt einerseits mit einem brennenden Herzen in der Hand, weil er es mit der Liebe hatte, und auf der anderen Seite mit diesem Kind, mit dem Wasserschöpfen. Und die Frage ist eben, ob das gemeint ist, ob es darum eigentlich geht. Und deswegen sind eben dann die Predigten auch so, dass man sagt, dass man da nichts erreicht, sodass die Christen alle auf diesen Namen getauft sind, die drei Namen. Aber wenn man sie fragt, was ist denn das eigentlich, dann sagen sie, das weiß ich auch nicht. Fragen Sie mal den Pfarrer. Und der Pfarrer sagt, ich weiß es auch nicht, das war so schrecklich im Studium und das habe ich auch nicht richtig behalten oder so. Und dann fehlt das einfach. Und das, meine ich, kann nicht sein. Deswegen Paderaner. Der hat gesagt, wenn man die Trinität streichen würde, müsste man aus theologischen Bibliotheken nicht viel rauswerfen. Weil das in vielen Büchern überhaupt nicht vorkommt. Das ist überhaupt so kein Bewusstsein dafür da, sondern das versteht sowieso niemand. Und was soll das eigentlich, nicht? Das hat er wiederholt so gesagt, also gesagt leider. Und inzwischen gibt es ja also auch einige schöne Bücher dazu und die Aufmerksamkeit ist schon wieder da, aber wahrscheinlich ist immer noch viel dran, dass das so geschieht. Also natürlich ist es ein Geheimnis und das haben auch die Kirchenväter immer so gesagt, wir können das nicht begreifen. Aber bitte machen Sie einen Unterschied zwischen erkennen, auch verstehen und begreifen. Ich behaupte, das gilt schon bei Menschen so. Also ich kann doch einen Menschen als unbegreiflich verstehen. Ich sage, dass ich Gott nicht begreifen kann, ist für mich gar kein Wunder, nachdem ich schon meine Frau nicht begreifen kann. Also was soll's, nicht? Sich selber kann man ja nur in Grenzen begreifen. Begreifen heißt ganz und gar. Also einen so erkennen, wie jemand überhaupt erkennbar ist. Nach Gründen und Ursachen und allem dazu. Und da sollte man also nicht, man kann durchaus sagen, Gott ist unbegreiflich, aber man sollte nicht sagen, Gott ist unerkennbar. Mir liegt auch daran, dass Geheimnis eben nicht heißt, es ist etwas ganz Unzugängliches. Das steckt im Wort geheim so drin. Ich finde unser deutsches Wort toll, weil das nämlich anders gebaut ist. Das versuche ich immer bei der Gelegenheit anzusprechen. Dieses Wort Geheimnis, das haben wir im Deutschen nur so schön, hat drei Teile. Vor ist das Ge. Ge heißt zusammen. Ein Haufen Viecher nennt man Getier, ein Haufen Berge nennt man Gebirge. Also Ge heißt sozusagen, Gewissen heißt Conscientia oder griechisch Synedesis. Also Ge heißt so mit, zusammen. Am Ende steht Nis. Nis ist sowas wie Heid. Ödnis ist es öde, Düsternis ist es düster. Also was heißt Geheimnis? Geheimnis heißt versammelt, daheim sein. Da saßen dann die Geheimräte da mit dem Fürsten zusammen, nicht? Die saßen dann und tranken im Kabinett, daher heißen die so, die Kabinettweine. Nicht? Also das ist das im Kabinett, im Heim, die Leute, die natürlich ausgeschlossen sind, für die heißt Geheimnis das, wo ich ausgeschlossen bin. Aber an sich heißt Geheimnis, ich bin irgendwo daheim. Und dass ich, wo ich daheim bin, das nicht begreifen kann, ist doch klar, weil die Heimat mich umgreift. Was ich in die Taschen stecke und Taschen stecken kann, dessen Heimat bin ich, aber nicht, das ist nicht meine Heimat. So meine Heimat ist, in der ich drin stecke, vom Kind im Mutterschoß angefangen. Also, dass ich sagen muss, an sich ist Geheimnis ein wunderschönes Wort. Das heißt, ich bin da irgendwie drinnen, en Christo, hatte ich vorhin gesagt, von Paulus. Nicht? Also, ich bin in der Gottheit drin, so wie das da heißt, Gott, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Nicht? Also, diese Formel, die dort gehört ist, Gott hat ja keinen Ort, er ist ein Ort. Das ist einer der altjüdischen Namen für Gott, der Ort, der Raum, Makom, in dem wir daheim sind.
Ich habe gelesen, Geheimnis ist praktisch eine Kommunikation über eine Nicht-Kommunikation.
Eben, so würde ich eben nicht ausdrücken. Das ist mir, klingt mir noch zu ausschließlich, nicht? Oder so. Sondern hier geht es darum, denn wenn ich daheim bin, dann umgreift mich das und ich bin untergebracht. Ich bin daheim. Und dass Menschen einander Heimat geben können, und zwar jeder dem anderen, ist ja auch verblüffend, nicht? Man könnte sagen, wenn A dem B nicht reicht, dann müsste doch B dem A reichen. Nein, keiner genügt dem anderen. Jeder reicht über den anderen hinaus, aber jeder kann des anderen Heimat sein. Das finde ich schon also eine merkwürdige Sache, dass das da so doppelt geht. Sonst gilt ja so ein alter scholastischer Spruch, nemo dat quod non hat. Also man kann nur geben, was man hat. Aber hier kann man geben, was man nicht hat. Man kann selber über ein ungetröstetes andere trösten. Man kann andere also helfen oder denen eine Freude machen. Und so kann auch Not und Not einander Heimat geben. Es ist schon eigentümlich, was wir da können. Weil der Mensch einfach über sich hinausreicht. Steckt nochmal mit drin. diese Möglichkeiten. Und das würde ich dann ja auch mitsehen. Also sagen, Geheimnis heißt hier dieses, worin man da ist und es vor allen Dingen, was verstehe ich unter Verstehen? Heißt Verstehen in erster Linie begreifen oder heißt Verstehen in erster Linie durchschauen? Also viele denken das so. Lewis hört eins seiner Bücher, eine Auseinandersetzung mit einem Englischbuch für die Oberstufe, das so ganz so naturalistisch und relativistisch ist, mit dem Satz auf, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Wenn ich also erkennen, verstehen nach dem Muster, durchschauen, dahinter kommen, entlarven oder wie immer, dann ist am Ende, das hat Hegel ausdrücklich so geschrieben, hinsichtlich im Blick auf die Gebrüder Schlegel oder so, dass er sagt, wer da eben so alles durchschaut und ironisch aufhebt, der macht, schließlich hebt er sich selber auch auf und sagt, ich bin ja auch nicht mehr wert als die anderen, nachdem er sich vorher was darauf eingebildet hat, dass er alles durchschaut. Dann hat er sich auch durchschaut und dann ist gar nichts mehr da. Das endet im Nihilismus.
Ja. Außerkörperlich, ja. Außerhalb des Körpers. Mhm. Etwas. Das ist etwas, was im Machtbereich des Menschen liegt.
Für unsere Sprache müssen wir das so sagen, ja. Ja. Nicht?
Das, ja. Also Gott wahrnehmen ist ja ihn aufnehmen, damit er in uns
so ist es. Sich bemerkbar macht. Meine Formel heißt dann dafür, sich ergreifen lassen.
Von Gott ergreifen
ja. Und das halte ich für eine ganz wichtige Formel. Es gibt ein Buch von mir, das heißt also Gott ergriffen. Ergreifen. Wir haben in der deutschen Sprache aktiv und passiv nur zwei Aktionsarten oder genera verbi, wie die Grammatiker sagen, aktiv und passiv. Und dann verteilt man aktiv auf die Männer und passiv auf die Frauen bis in die Vulgärausdrücke für den Akt. Und das ist heillos. Im Griechischen gibt es jetzt noch das Medium, eine dritte Form. Und dafür haben wir keine Grammatik, die müssen wir umschreiben. Der Paulus schreibt zum Beispiel in einem seiner Briefe an die Korinther, katalagete. Wörtlich heißt das, seid versöhnt. Das ist ein Imperativ der Vergangenheit, aorist, und passiv. Seid versöhnt, das ist ein idiotischer Imperativ. Ich kann nicht zu jemandem sagen, seid versöhnt. Und wenn Sie in der Einheitsübersetzung nachgucken, steht da, lasst euch versöhnen. Das müssen wir nämlich mit lassen umschreiben im Deutschen, weil wir dafür keine eigene Konjugation haben. Wir haben keine eigenen Verbformen dafür, für dieses Dritte. Also sich ergreifen lassen, sich überzeugen lassen, sich überreden lassen. Ich behaupte, dass das nicht das Dritte, sondern das Erste ist bei unseren Vollzügen unserer Freiheit. Im Sexuellen, im Erotischen, im Ästhetischen, im Ethischen, im Religiösen, wo Sie hingucken. Sich ergreifen lassen von einer Schönheit, einem Eindruck, einem Wert, einem Imperativ, einer Frage, einer Not, was auch immer. Ich lasse mich ergreifen, um dann antworten zu können. Kein Passiv. Wir haben im Deutschen mediale Wörter. Mein Standardbeispiel ist immer leiden. Also und dulden. Leiden, ich kann den Partner leiden machen. Aber ich kann ihn nicht dulden machen. Sondern wenn ich ihn leiden mache, liegt es an ihm, ob er duldet oder nicht, er oder sie. Also dulden ist genau ein mediales Wort. Es ist nicht aktiv, ich kann nicht dulden, wenn mir niemand was zu dulden gibt. Nicht? Das ist das Passive daran, wenn Sie so wollen. Und es ist aktiv, denn niemand kann mich dulden machen. Sondern jemand fügt mir ein Leid zu und ich kann es dulden oder nicht. Das ist medial. Und ich behaupte, dass das der Grundvollzug und die Mitte von Freiheit ist, während wir denken, Freiheit zeigt sich am ehesten in Aktivität, dass ich was tue. Nein, ich glaube, dass die Spitze von Freiheit gar nicht die Aktivität ist, sondern dieses Medium. Und mein klassisches Beispiel dafür ist wieder, wie wir auf die Welt gekommen sind. Die Hochform von Mannsein, die Vaterschaft heißt, kriegt ein Mann von einer Frau geschenkt. Und die Hochform von Frausein, die Mutterschaft heißt, kriegt eine Frau von einem Mann geschenkt. Und die Eltern kriegen es vom Kind geschenkt, dass sie Eltern sind. Also das ist weder aktiv noch passiv, das ist dieses mediale Geschehen, das auch da drin steckt. Also nicht ich verwirkliche meine äußersten Möglichkeiten, sondern ich stelle diese Möglichkeiten einem anderen zur Verwirklichung, zur Verfügung. Das heißt Dialogik. Und mein Standardbeispiel dafür, dass das toller ist als das Leisten, ist das Hören. Also ich kann immer noch reden, auch wenn ich todmüde bin, aber längst vorher schon nicht mehr vernünftig zuhören. Hören ist anstrengender, leistender, schwieriger als zu reden. Und Hören und Empfangen sind eben keine Passiva, sondern sind genau dieses Mediale, was ich da meine. Was mehr an, jetzt männlich geredet, an Leistung enthält, als das Passive. Also Leiden passiv, Dulden, das Leiden auf sich nehmen und damit umgehen. Das würde ich, und sowas meine ich jetzt hier auch beim Umgang mit dem Geheimnis. Also es kommt darum, sich davon ergreifen zu lassen. Nicht, dass ich das umgreifen will, sondern mich ergreifen und mich umgreifen zu lassen, worum es da geht. Und es geht nicht zuerst ums Begreifen und in diesem Sinn, sondern erkennen muss ich beim Geheimnis was, denn ich muss ja beim Geheimnis es von Unsinn unterscheiden können. Das ist genau das, was ja jetzt dann zum Beispiel im Faust vorkommt, wenn dann der Mephisto da sagt, da 3 ist 1, das ist das Hexen einmal 1 oder so. Ne? Sowas ist nicht gemeint. Das ist, wir können keinen Unsinn glauben, das ist unter der Würde Gottes und unserer Würde. Ich muss also erkennen können, dass es kein Unsinn ist. Aber ich muss es nicht selber zusammendenken können. Deswegen mein so wichtiger Unterschied, den ich immer wieder also erinnere, zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Unvereinbar ist vieles für uns. Wie denke ich Allmacht und Freiheit zusammen? Wie denke ich ein Gott und drei Personen zusammen? Kriegt keiner von uns hin. Solange ich versuche, die mir zeigen wollen, dass ich mir widerspreche, abweisen kann, bin ich intellektuell redlich, wenn ich daran glaube, was ich hier nicht begreifen kann, sondern wo ich aus anderen Gründen, also bei dem Gedanken ankomme und bei dem Gedanken ankomme. Und wenn jetzt einer sagt, ja, und wie denkst du die jetzt zusammen? Sag ich, kann ich nicht, denn ich bin nicht der liebe Gott, der von da oben drauf gucken kann. Ich kann nur von da unten gucken. Ich kriege das nicht zusammen. Und da gibt es vieles in unserem Leben, was wir da nicht zusammenkriegen. Verhältnis von Leib und Seele zum Beispiel. Wie soll ich das richtig denken? Also das ist noch nicht der Punkt. Deswegen aber mein Vorschlag, einen scharfen Unterschied zu machen zwischen Unvereinbarem und zwischen Widersprüchlichem. Widersprüchlich ist es unter unserem Niveau. Aber Unvereinbares ist über unserem Niveau. Wenn ich hier begründet rational dahin komme und hier begründet rational hinkomme, muss ich das nicht nochmal zusammenkriegen können. Sowas wäre eigentlich auch zu erwarten, wenn man guckt, wie groß die Welt ist und wer wir sind.
Kann ich so aus, entspricht das Ihrer Auffassung, ich kann nichts Göttliches irdisch zusammenfügen.
So ist es. Wir kriegen es nicht zusammen. Weil wir genau diesen Punkt nicht haben. Und da liegt mir eben dran, dass wir hier schon auf Irdischem schon genug nicht zusammenfügen können. Also uns selbst schon nicht.
Sondern muss sein Wort, also Gottes Wort,
ja,
in mir sprechen.
Ja. Und dann übernehme ich das, ohne es, auch wenn ich es gehört habe, kann ich es auch immer noch nicht begreifen. Also ich muss es verstehen, anderen weitergeben können, aber ich muss nicht so tun, als hätte ich das jetzt nach allen Seiten begriffen und könnte das zusammendenken. Das muss nicht sein. Hegel spielt da mit dem Wort Denken und Andenken. Er sagt Andacht, sagt, ist nicht bloß was mit Gefühl, sondern hat was zu tun. Ich denke auf etwas hin und an, ohne dass ich es wirklich also ganz in den Griff kriege. Einer Stufe. Er meint natürlich, dass ich letztlich, das übersteigt er den Menschen, aber das nennt er dann spekulativ, dass ich das sogar auch verstehen kann, aber das ist natürlich dann der Geist Gottes, dann zitiert er auch an so Zusammenhängen dann Paulus für seine Dialektik. Er sagte, Paulus hat gesagt, dass da uns der Geist vom Geist überzeugt und so und dass es von dort her geht. Dass der Hegel sich da überhebt und meint, das könne seine Philosophie, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Nicht? Aber er sagt, grundsätzlich kann das so weit gehen. Eben ganz in ihrem Sinn, nur sagte, das gibt es eben auch in der Philosophie dann. Weil er meint, die Religion sei ein Stück drunter, weil ich in der Religion immer noch beim Erzählen von Geschichten bleibe. Während er meint, das Oberste sei der Begriff. Und da sagen wir gerade, nein, kein Begriff. Sondern hier wird, kann man nicht mehr tun als erzählen. Das ist genau der Punkt. Und da erzähle ich auch nicht, deswegen ist es falsch zu sagen, da laufen die Blinden rum und tasten an einem Elefanten rum, um rauszukriegen, wie er ist. Darum geht es in der Offenbarung nicht. Es geht nicht darum, zu sehen, was für eine Figur der Gott hat, sondern es geht darum, dass man Geschichten erzählt, die man mit ihm erlebt hat. Und damit identifiziert er sich. Darum sagt die Stimme aus dem Dornbusch, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, Ich bin der Gott Jakobs und wiederholt viermal das Wort Gott. Nicht in einem Aufwasch. Und jeder Name steht für eine ganze Geschichte. Und wenn man die kennt, weiß man, was dahinter steckt. Es ist also immer derselbe, aber niemals der gleiche. So wie wir immer derselbe sind, aber nicht der gleiche. Ob wir jetzt mit dem zu tun haben oder mit dem zu tun haben oder mit jenem, sind wir zwar immer derselbe Mensch, aber nicht gleich. Und so ist das natürlich hier auch, weil da immer diese, deswegen eine meiner Formeln hieß dann immer, es unterhalten sich nie einfach Herr Müller und Herr Meier, sondern immer Müllers Meier mit Meiers Müller. Das steckt also immer schon so mit drin. Unweigerlich. Deswegen man schreibt man so sagt, ihr Splett oder so. Nicht? Das ist also nicht der Ganze, sondern unter dieser Rücksicht oder so. Nicht?
Wie ist es denn mit, wenn ich jetzt sage, was Sie da angezeigt haben, die Erkenntnis, dass etwas unaussprechlich ist, wenn ich nochmal dieses Bild schaue, es ist ja nochmal ein anderer Verzug wie dieser Bogen.
Aber
ist das nicht auch so, wie kann man das, also es ist ja nochmal eine andere Dimension als das.
Die hat aber wieder nochmal, die kriegt aber nochmal wieder dieselbe Struktur, glaube ich, wenn ich sie selber dann zum Objekt mache. Das war es, es ist erstmal eine Metastelle. Ja. Also der Hegel hat deswegen ja diese Dreistufung gemacht, sagt das natürliche Bewusstsein und dann kommt das phänomenologische Bewusstsein erstmal, das erlebt jetzt hier seine Abenteuer und dann gibt es an dritter Stelle noch eine Reflexion auf eine Reflexion und mehr gibt es nicht. Also hier, man könnte sagen, hier steckt das in sich erstmal drin, ich bin einfach im Vollzug, dann kann ich eine Reflexion auf diesen Vollzug haben und dann kann ich nochmal eine Reflexion auf eine Reflexion haben. Ab dort wird es jetzt einfach wiederholt. Deswegen hat er dann nur drei Stufen, können sagen, das ist das natürliche Bewusstsein, das phänomenologische Bewusstsein, das ist das absolute Bewusstsein. Also das der Hegel selber hat und wo er uns hinführen will, wenn man die Phänomenologie des Geistes liest. Denn darum geht es ja dort, dass mit dem natürlichen Bewusstsein losgeht, dass erstmal das hier für die eigene Wirklichkeit hält und so und dann eben lernt, um am Ende zu begreifen, beim absoluten Geist anzukommen. Das wäre dann das da. Und das andere bringt nichts Neues mehr. Das wiederholt sich zwar immer, wird vollzogen, aber es gibt nicht nochmal eine höhere Stufe, also für ihn. Da ist dann das Ende. Und da teilt er dann noch den absoluten Geist an, das ist die unterste Stufe, die Kunst, da kommt es die Anschauung. Dann kommt die Religion, die erzählt, das sind die Mythen und die Erzählungen. Und dann kommt die Philosophie, das ist der Begriff, das ist seine Anordnung. Und ich würde das eben rumdrehen und sagen, das Unterste ist die Philosophie, da wird bloß begriffen, oder wenn so Wortkörperei wird da gemacht. Dann ist da drüber die Kunst, die das jetzt in Bilder darstellt, so wo eben der Hofmannsthal gesagt hat, die Gestalt erledigt das Problem, das sonst von den Philosophen immer von so Adresse zu Adresse weitergezerrt wird. Sagt er. Und dann wäre die Vollendung dann die Religion, die auch das noch beantwortet, was auch die Kunst nicht beantworten kann, nämlich wie kann ich von Schuld befreit werden und erlöst werden. Nicht, wo ist das nochmal möglich oder so. Und deswegen würde ich so rein und sagen, Philosophie, Kunst, Religion. Der Hegel sagt Kunst, Religion, Philosophie. Nicht? Das kommt eben darauf an, wie man es dann machen.
Wäre das mit diesem etwas Andenken, es kann ja auch der Vollzug sein, der nicht vollzogen werden kann, aber ich kann ja trotzdem, so wie der Pianist, vorher natürlich über den Vollzug nachdenken.
So ist es.
Es fehlt ja noch etwas.
Ja.
Es muss ja was dazu kommen.
Es muss wirklich getan werden. Ganz wichtiger Punkt. Ja, ja.
Dem muss ich mich ja ein Stück überlassen.
Ja, ja.
Und wenn ich mich dem nicht aussetze, dann.
Dann geht es nicht. Also, da sind wir wieder bei meinem Medium. Unser. Ja. Also, ich meine schon, dass das da genau hineingehört an den Punkt.
Dass man aber auch merkt, dass es was gibt, was man nicht vollziehen kann. Bei all dem Machen wird er das fortwährend vergessen.
So ist es.
Oder
so
ist es im Unwesentlichen. Die nur getan werden, aber nicht.
Mhm. Nee, man kann es überhaupt nicht machen. Also das ist wirklich der Punkt. Ich habe zu dem neuen Woody Allen-Film habe ich ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, ja, wenn ihm nichts einfällt, dann lässt er sich was einfallen. Das ist, ich habe immer, mein Satz hieß ja immer, wenn einem nichts einfällt, dann wird er kreativ. Nicht? Und dann ist das schon klar, was damit gemeint ist. Nicht? Jetzt beim Woody Allen zu lesen, der sagt, nein, wenn mir nichts einfällt, dann lasse ich mir was einfallen, das muss einfach sein. Aber das ist halt sein Genie, wenn er sagt, wenn er da eben in der U-Bahn da hinfährt und wenn er ankommt, hat er nach dem Stundenfahrt also 30 Witze neu wieder erfunden, sagt, das ist eine Begabung, die hat er eben. Andere können das nicht. Sagt er, also wenn mir das nicht einfällt, lasse ich es mir einfallen. Ne? Da fehlt mir dann, also dieses Moment des Medialen ist da etwas zu schwach weggekommen, fand ich. Nicht? Denn woher soll er sich das einfallen lassen? Das muss schon von außen kommen, da hilft nichts. Also genau dieser Schritt muss also getan werden an der Stelle, die hier hingehört. Und dann, da setzt er eben jetzt ein und sagt, ich spare das nicht aus und will das ansprechen. Also sagt er, der moderne Glaube an eine allgemein verständliche volkstümliche Religion sei ein Rückfall in längst Überholtes. Es steckt also schon ein Geheimnis drin und eine Aufgabe, die uns eben übersteigt nochmal, die hier gegeben ist. So wie der Mensch da als Bild ist. Und dann ist die Frage, was soll jetzt diese Rede da mit der Zeugung in Gott, nicht, wenn es doch nur einen geben soll. Und wo Lewis dann sagt, er versteht Zeitgenossen, die sagen, Gott müsse mehr als persönlich sein. Und deswegen nennt er dieses Kapitel bei ihm Beyond Personality. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das nicht glücklich, weil ich nicht weiß, was soll denn mehr als persönlich sein. Also es kommt auch an, wie man Person definiert. Wenn er geschrieben hätte Beyond Individuality, wäre ich sofort dafür. Aber nicht Personality. Denn wenn man bei Person natürlich an unsere begrenzte Individualität hier denken, so wie wir hier also sind für uns, dann muss man natürlich sagen, das kann es nicht sein. Nicht? Aber was wäre denn der Begriff von Person? Ich behaupte, wäre Begriff von Person steht, da steckt drin Selbstursprünglichkeit und Selbsthelle, um es mal so auszudrücken. Also man würde in allen Sprachen sagen, Bewusstsein und Freiheit. Um das jetzt nicht so zu formulieren, weil es nicht unsere Form von Bewusstsein ist, sondern Freiheit, sage ich, also Selbstbestimmung oder Selbstursprünglichkeit und Selbsthelle, das gehört dorthin. Und ich mache so für die menschliche Person immer noch im Unterschied zum Subjekt, ich sage, Verstand und Wille macht das Subjekt aus, erst das Gewissen macht die Person aus, weil nämlich Gewissen der jeweils Einzelne ist. Der Wille, den muss man erstmal unterscheiden vom Individuum und Eigenwille und was da so alles hineingehört. Das Erkennen ist eher was Allgemeines, 2 mal 2 ist für alle 4 und das ist gar kein Unterschied. Deswegen hat mein Lehrer Max Müller immer gesagt, statt des griechischen Geist setzt er an die erste Stelle die Freiheit, damit da der Einzelne dran ist, nicht das Allgemeine. Und ich würde meinen, der Kern dieser Einzelheit ist genau das Gewissen, in dem ich persönlich getroffen werde. Da hat er gesagt, wo das Dasein sich selber ruft, sodass hier der Einzelne verpflichtet ist. Das wird ja ganz besonders deutlich bei so dem Heiligen des Gewissens, dem Thomas Morus, so einem meiner Lieblingsfiguren. Der ist erst im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, heilig gesprochen worden, so eben als Antwort des Gewissens auf die rote und die braune Diktatur. Der war ja dann, der war ja der Freund vom König und war ja der oberste Beamte dort. Und dann hat ja der König Ärger gekriegt mit Rom, weil die seine Ehe nicht annullieren wollten. Und dann hat er gesagt, dann werde ich jetzt Papst und die Engländer kriegen jetzt mich als Papst. Und dann mussten die alle also diesen sogenannten Supremateid schwören. Und das hat der Thomas Morus nicht gemacht. Und er saß dann schon im Gefängnis. Und seine Familie hat ihm geschrieben, ja, willst du dich denn wirklich unbedingt umbringen und wo bleiben wir dann und was soll denn das da oder so? Jetzt haben doch gerade diese Mönche von diesem einen Abtei, die haben doch auch den Eid geleistet, warum musst du das jetzt anders machen oder so? Und dann hat er gesagt, ja, hört mal, ich will gern leben und ich versuche auch zu tun, was ich da kann, aber ich kann mein Gewissen nicht auf den Rücken eines anderen Mannes binden. wenn und dann erzählt er das so wie bei den Geschworenen, wahrscheinlich kennen einige noch diesen Film da mit den Geschworenen, wo dann einer so standhält und sagt, er war unschuldig und hinterher hat er die anderen auch umgestimmt, also so eine Geschichte erzählt er und erzählt er und sagt, ja, der so Mann hieß Company und dann haben die gesagt, jetzt sei doch ein ordentlicher Kumpel und mach hier mit oder so, wo er sagt, ja, ja, nachher kommt ihr in den Himmel, weil ihr eurem Gewissen gefolgt habt und ich muss in die Hölle, weil ich nicht meinem Gewissen gefolgt habe, kommt ihr dann auch mit runter oder so, sagt er, also ich muss, so hat der Thomas dann erzählt, der Thomas Morus, nicht? Sagt, also ich sage überhaupt nichts über diese Mönche. Wenn die meinen, sie konnten das machen, ich kann nicht in deren Herz gucken, ich weiß, ich darf es nicht. Und diese absolute Vereinzelung, so wie es dann beim Don Scotus heißt, zur Ratio Personae gehört eine Ultima Solitudo, eine letzte Einsamkeit, dass mir niemand abnehmen kann, meine gewissen Entscheidungen, ich habe mich zu prüfen, ich habe zu argumentieren, ich habe mich beraten zu lassen, alles, aber die letzte Instanz ist, erlaubt es mein Gewissen oder verbietet es mir das? Und das macht für mich nochmal Person aus. Also Person sein heißt Gewissen haben für mich. Und Gewissen so die Mitte von Bewusstsein überhaupt. Also die Mitte von Bewusstsein, die praktische Vernunft, da bin ich ganz kantianisch, und dann in der Mitte der praktischen Vernunft, also dieses Gewissen, dieses hier bin ich gerufen, nicht allgemein irgendwie so, sondern ich. An dieser Stelle, da, wo es nur mich trifft, denn normalerweise denken wir uns ja die Freiheit so, dass man da so steht und hat hier lauter so Objekte und wählt das eine oder das andere. Das, was ich jetzt meine, nenne ich nicht Wahlfreiheit, sondern Entscheidungsfreiheit. Mich trifft ein Anruf und ich habe nur die Möglichkeit zu sagen Ja oder Nein. Mit dem Unterschied, dass es ein Ja gibt, aber unendlich viele Neins. Das ist nochmal der Punkt, der dahin gehört. Da fällt mir immer dieser Celibidache-Satz ein, wo er sagt, wie viele Nein gibt es Billionen, wie viele Ja nur eins. Und sagt, und jede Probe, jede Musikprobe immer nur Nein, 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 Nein. Deswegen ist das so nervend gegenüber dem, wenn es da wirklich glückt. Und dann wäre es das. Also das ist die Entscheidungsfreiheit. Hier gibt es nur noch Ja oder Nein.
Vielleicht hat die Person, die ihn da auch am meisten gefordert hat.
So ist es.
Deshalb stellt sie sich ja auch dann heraus, weil an sich leiblich inkarniert ist ja jeder Person, aber man muss es ja immer noch werden, das ist ja wie eine
und da erst hier, das, genau das meine ich, hier wird erst Person, Kierkegaard sagt das ganz deutlich, das Selbst entsteht daraus und beim Kant kann man ja lesen, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichem Gesetz ist einerlei, also die Person erscheint erst in solchen Situationen. Deswegen wird das in der Literatur wird es dann immer dramatisch, nicht? In Dramen, in Erzählungen, in Komödien. Der Einzelne, der jetzt hier vor der Entscheidung steht, die ihn zerreißt geradezu, wo jetzt hier die Entscheidung fallen muss. Und daraus wird dann was oder eben es geht eben nicht. Deswegen ist das auch der Punkt, wo der Mensch auch über sein Leben hinausreicht. Denn bloß am Leben bleiben, um den Preis, dass ich eigentlich mich verraten habe, also hatten wir uns sagen, mein Gesicht verloren habe, nicht? Das geht eben nicht. Und deswegen macht das den Kern und den Rang des Menschen aus, dass er ein Gewissenswesen ist, dass er nicht das Leben einfach als das Höchste ansetzt, sondern das, wofür er lebt und wofür er sein Leben einsetzen kann. Denn woraus man lebt, wofür man lebt, dafür kann man auch unter Umständen oder sollte können sterben. Und das ist ja der größte Vorrang des Menschen, dass er für andere sterben kann. Das können die griechischen Götter nicht. Und daran sind die zugrunde gegangen. Das ist also der Rang des Menschen, dass er für andere sterben kann. Da wird das also ganz deutlich, was wirklich Einsatz von Personen heißt. Dass das hier gegeben ist, ausdrücklich. In diesem zugleich von Unvertretbarkeit, nur ich und zugleich diese Einigkeit, wo das also selber entschieden werden muss und wo das auch dann im Untergang nochmal Rang ist. Deswegen gehen die Leute aus einer Tragödie nicht betröpst heraus, sondern irgendwie erhoben, weil man einem Sieg beigewohnt hat. Also auch in der Zerstörung. Das ist einfach nochmal ein Rang, meine ich, der hineingehört. Louis findet für diese ganze Geschichte, also der, wie gesagt, er sagt leider beyond personality. Ich sage, ein Mehr an Personen gibt es, aber nicht ein Mehr als Person. Und Person ist sowieso nicht allein zu denken, das schreibt Guardini. Das hat man, als wir über Guardini geredet hatten damals, wo er sagt, wenn ich Person ganz korrekt denken könnte, dann würde die Antwort auf Person heißen, was ist Person? Dreieinigkeit. Während wir so denken, Person heißt so ein Individuum, so wie wir hier, ich stehe, Sie sitzen, so, jeder ist eine Person. Wir sind nur halbwegs Personen, also das müsste man genau gucken, wo das nochmal weitergeht, das schaffen wir auch heute nicht mehr, das müssen wir beim nächsten Mal dann noch also weiterführen, aber dass man wirklich sagen würde, das Miteinander. Sie wollten nochmal,
also, ja? Person ist Geheimnis wie Gott selbst.
So ist es, ja, immer natürlich, nein, Gott ist ganz unergründlich, nicht? Aber aus ihm heraus, genau das. Und wir sind Personen, sagt natürlich jetzt die Offenbarungssituation. Der Wortperson gab es natürlich schon vorher. Und das hat dieses Gewicht bekommen bei den Überlegungen, was machen wir mit Jesus Christus? Der ist nämlich eine Person, ich sage ein Wer, aber zwei Was. Er ist nämlich Gott und er ist Mensch. Er ist nicht halb Gott und halb Mensch. Das gab es bei den Griechen in Massen in der Mythologie. Sondern ganz Gott, ganz Mensch, aber ein Wer, während Gott selber drei Wers sind. Das ist der Punkt. Ein Was, drei Wers. Das ist das Problem. Und das schaffen wir nicht mehr in den 10 Minuten jetzt, sondern das müssen wir, also wir schaffen es überhaupt nicht. Aber ich meine, um es ein Stück zu explizieren, müssen wir das beim nächsten Mal fortsetzen. Ich kann also nur so mit den Schritten anfangen. Louis hat das schöne Bild, dass er sagt, wenn ich, das ist ja auch nicht neu, er hat also es nur nochmal so gelegt, er sagt, wenn ich im, angenommen, ich wäre ein Wesen, das nur zwei Dimensionen kennt, also nur in der Fläche lebt, dann hätten wir dort die Quadrate, die lägen also nebeneinander, nicht wahr? Wenn wir jetzt aber dreidimensional sind, dann können wir aus 6 Quadraten einen Würfel machen. Auf so eine Idee käme also niemand. Und so sagt er, so wie wenn ich also diese aus dieser Zweidimensionalität, wo ich dann da nebeneinander 6 Quadrate liegen hätte oder ineinander geschachtelt, auch das kann man machen, wie man will jetzt, da kommt man eigentlich aber nur zu 5. Wenn ich ein Quadrat nehme und mache in das Quadrat, das ist schon gar nicht so einfach, wie das dann aussieht, wenn ich das so mache, nicht? Dann habe ich schon 5 Quadrate. Nämlich außen das und dann die 4. Nicht? Und so könnte man also da nochmal gucken. Aber dann bleibt es in der Fläche, während er sagt, ich kann dreidimensional einen Würfel aus 6 Quadraten bauen. Und so ist also das Wir nochmal was anderes. Dass das Wir sowieso nicht das Plural von Ich ist, das sollte uns ja allen klar sein, auch wenn die Grammatiker das behaupten. Denn Wir ist ein Wort für Ich und Du. Also für erste und zweite Person und nicht die Plural der ersten Person. Muss man sich mal überlegen. Nicht? Gesagt, man sieht es direkt vor sich. Nicht? Wir heißt ich und du. Du und ich. Und nicht Plural von erster Person. Also das macht zwar die Grammatik, aber die muss nicht richtig sein. Also philosophisch nicht richtig sein. Nicht? Und so müsste man jetzt gucken. Soll ich jetzt sagen, dass das Wir beyond personality ist? Oder soll ich nicht sagen, das Wir ist die eigentliche Personality? Eine Person ist überhaupt keine Person, weil nämlich die Grundvollzüge von Personen interpersonal sind. Anerkennen, ein Versprechen geben, beurteilen. Als Person bin ich doch gar nicht da, wenn ich mit Stühlen und Tischen umgehe. Weil ich dem Tisch und dem Stuhl kein Versprechen geben kann. Ich kann zudem auch nicht sagen, après vous, Monsieur, nicht? Also alles Mögliche geht da nicht, sondern es geht nur gegenüber einer anderen Person. Deswegen kann man abgekürzt sagen, ist ein bisschen flott gesagt, eine Person ist keine Person, was natürlich nicht stimmt. Aber sie ist jedenfalls eigentlich angewiesen auf ein Gegenüber. Und deswegen fängt auch der Hegel in der Phänomenologie so an, der fängt erstmal an mit dem Ich und er geht mir erstmal nur mit Gegenständen um. Aber dann nach dem alten Satz, sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist, wo ist man denn dann selber, wenn man bloß mit Gegenständen umgeht? Sagt er, wie komme ich denn jetzt zur Anerkennung? Anerkennung heißt, ich anerkenne jemanden, indem ich ihm ein Urteil über mich zutraue und zumute. Was ja allerhand heißt. denn der kann mich ja verurteilen. Ich kann natürlich sagen, gut, dann putze ich den runter, das ist das, was Sartre so behandelt, so in seinen Stücken, ich putze den anderen runter, aber wenn der runtergeputzt ist, nützt mir seine Anerkennung nichts mehr. So, die Anerkennung nützt mir doch nur was, wenn der wirklich ein Mensch von Rang ist. Und wenn der aber ein Mensch von Rang ist, ist die Frage, wie er mich beurteilt. Nicht? Also deswegen ist Anerkennung schon selber ein Wechselgeschehen. Es ist ein Tun zweier, sagt der Hegel. Anerkennen heißt immer, ich anerkenne jemanden, indem ich ihm, von ihm Anerkennung verlange und ihn anerkenne als Instanz, als Autorität, als Urteil, auch zu einem Urteil über mich, natürlich. Woher sollte ich mich kennen, wenn mich niemand anders beurteilt? Das ist ja sehr die Frage, ob das dann richtig ist, was daraus kommt. Gibt es ein Verhältnis zu mir, ohne über den anderen? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie wir es vergehen. Ich meine, ist der andere nur da, damit ich zu mir kommen kann? Das war nur so die Spletsche Sicherheitsnadel. Nicht? Man fängt also so an, eigentlich nur wieder und wieder bei sich anzukommen. Nicht? Das kann es ja nicht sein. Der andere bloß als Umweg zu mir. Oder zu meinem höheren Ich. Selbst nennen das die Leute manchmal oder so. Nicht? Das kann es doch nicht sein. Sondern, dass ich hier wirklich eine Wechselbeziehung da ist. Also nicht das zur Zweiheit ausgedehnte Ich, um doch mal Hegel zu zitieren, sondern das wirkliche Wir aus einem Ich, das zuerst sowieso als Du anfängt. Das hatten wir ja schon besprochen beim letzten Mal, dass wir nicht als Ich anfangen, sondern als Du, weil zuerst der andere mich anblickt. Ich schlage die Augen auf und jemand hat mich angeblickt, blickt mich an und sagt, okay. Also ich fange in der vierten Person an und nicht in der ersten. Das gilt ja, deswegen heißt ja meine Formel für das Ich heißt, ich bin. Und sagt zu mir du und ich antworte mit du. Das muss jetzt nicht das Wort sein, sondern gemeint ist die Richtung. Und das Ich muss gar nicht vorkommen. Steckt ja manchmal nur in der Endung. In anderen Sprachen. Also das Wir muss man, was wollte ich sagen, das Wir muss nicht ein Beyond Personality sein. Sondern ich erlaube mir zu sagen, das Wir ist die eigentliche Form von Personality. Da müssen wir nur darüber reden, wieso gehören zum Wir drei und nicht zwei. Nicht? Das ist ja der Punkt, der dann noch hingehört. Denn bei zwei ist nur ein Gegenüber. Das muss also noch weiter geführt werden. Aber das wäre der Einstieg. Und Lewis hat also dieses mathematische Bild, also ein Würfel aus sechs Quadraten. Und er schreibt dann auch, ein Wesen in drei Personen liegt außerhalb unserer Vorstellungsmöglichkeit, genauso wie wir uns niemals einen Würfel richtig vorstellen könnten, wenn wir nur zwei Dimensionen im Raum wahrnehmen würden. Aber wir können uns einen schwachen Begriff davon machen. Und dann haben wir zum ersten Mal in unserem Leben eine positive Vorstellung, so schwach sie auch sein mag, von etwas Überpersönlichem bekommen. Überindividuellem, würde ich sagen. Ne? Von etwas, das mehr ist als eine Person. Es ist etwas, von dem wir niemals eine Mutmaßung gehabt hätten. Und doch hat man das Gefühl, nachdem man uns davon erzählt hat, wir hätten es sollen erraten können, weil es so gut zu allem passt, was wir schon wissen. Das ist seine Überlegung. Es fügt sich irgendwie ein, um das, was da geht. Warum sollten wir uns überhaupt über derart Unvorstellbares und Unbegreifliches in höheren Dimensionen überhaupt ernste Gedanken machen? Er sagt, weil Menschen aus der Begegnung mit Jesus und aus der Erfahrung des inneren Beistands bei ihrem Beten eine Bestätigung von Jesu Worten erfahren haben. Drum wollen die Christen also davon reden. So sagte das also da in seinem Radiovortrag. Es geht also nicht um Spielentwürfe, es geht auch nicht um beliebige Systemkonstruktionen, das ist ja so ein Grundwort für neuzeitliche Philosophie, der Wille zum System, nicht? Dass das hier hingehört. Er sagt, Theologie ist in gewisser Weise eine experimentelle Wissenschaft. Vom Erfahrung hatte ich angefangen heute. Eine experimentelle Wissenschaft, sie will verstehen, was wir erfahren. Menschen haben die Zusage erhalten, in ein höheres Innen einbezogen zu werden. Heimat habe ich das genannt. Und im Glauben an diese Zusage kann man dann ein solches Erleben in dieser Weise lesen. Also alle Erfahrung ist interpretiertes Erleben. Das nennt Heidegger das apophantische Als. Nicht? Was wir erfahren, erfahren wir als neu, fremd, merkwürdig, interessant, verlockend oder so. Und dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. Das ist ja nicht in der Sache, das ist wieder dieses Mediale, was dabei herauskommt. Und diese Gesamtauslegung von Erlebtem, das ist mein philosophischer Begriff von Glaube. Glaube heißt dieses Als, von, das ich dazu tue, wenn mir was begegnet. Ein Mensch begegnet, sagt das und jenes, tut das, ich lese es als Wohlwollen zum Beispiel oder so. Und da würden wir beim nächsten Mal weitermachen, wie komme ich hier zu dem Wir als Dreifaltigkeit mit ihm. Schönen Dank.